Ich darf euch noch den Predigttext oder den Bibeltext zur Predigt vorlesen und er kommt aus dem 1. Petrus 1, 1 bis 2. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien in der Zerstreuung leben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen.
Ja, ein herzliches Hallo und frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und schon so hoffentlich mittendrin im neuen Jahr. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für dieses neue Jahr und dass so ein neues Jahr auch immer Chancen bietet, Möglichkeiten bietet, dass wir ein bisschen frisch starten können, dass wir neu unser Leben, auch unser Leben hier in der Stadt angehen können. Und danke, dass du auch in diesem Jahr neue Akzente setzen willst, dass du neue Themen hast, in die du uns reinführen willst. Und ich bitte dich, dass dieser Gottesdienst und jetzt auch diese Predigt dazu beitragen können. Amen. Ja, wie gesagt, es ist ein Start in ein neues Jahr und damit ist es auch ein Start in eine neue Serie, eigentlich sogar in ein neues Jahresthema. Wir haben beim Projekt Kirche ja so ein bisschen die Eigenart, dass wir uns jedes Jahr so ein Thema nehmen, dass wir ein bisschen über das Jahr drüber schreiben und auf das wir immer wieder so im Laufe des Jahres zurückgreifen, verschiedene Aspekte davon aufmachen und uns mehr Gedanken darüber machen. Und das Thema, das wir uns für dieses Jahr gesucht haben, lautet ganz einfach, wie das Thema oder der Titel der Serie. Wir haben das genannt Glauben in der Stadt. Stadt und Glaube. Glaube und Stadt. Das sind zwei Themen, die, glaube ich, uns alle mehr oder weniger beschäftigen, die eine mehr oder weniger große Rolle bei uns spielen. Also die Stadt auf jeden Fall spielt bei uns allen eine Rolle. Ja, das ist unser Lebenskontext. Da verbringen wir einfach die allermeisten unserer 24 Stunden dieses Jahr. Wir arbeiten dort, wir haben dort unsere Freundschaften, Beziehungen und so weiter. Und die Stadt Berlin, viele Menschen, viele Typen, viele Lebensstile, viele Kulturen. Ja, wir lieben das, wir interagieren damit. Und ich merke immer wieder, dass diese Stadt auch auf mich abfärbt. Ja, das ist so ein Thema, das mich auch unterbewusst beschäftigt. Also wenn ich nach Hause fahre, so wie auch jetzt wieder über Weihnachten, dann merkt man einfach, dass man doch in Berlin ist, ja, und dass Berlin einen auf einen abfärbt. Also ich merke das dann daran, dass zum Beispiel ich feststelle, ich will noch einen Freund besuchen und der wohnt nur 30 Minuten weg. Ja, das ist ja gar nichts, das ist wie ein Wedding fahren. Während meine Eltern so sind, was, 30 Minuten, so lange willst du jetzt noch unterwegs sein? Oder ich merke das auch immer, wenn wir irgendwelche sozialen oder politischen Themen diskutieren, dass Berlin einfach auf mich abfärbt. Mein Vater sagt inzwischen regelmäßig nur noch, der Berliner, ist ja klar, dass der wieder eine ganz eigene Meinung dazu hat. Ja, das heißt, Berlin, unsere Stadt, unser Kontext, der beschäftigt uns, der prägt uns. Das ist ein wichtiges Thema, wahrscheinlich bei uns allen. Und wahrscheinlich ist es auch beim Glauben so, dass es zumindest für einige von uns ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Was euch sehr, sehr beschäftigt, was euch jeden Tag irgendwie, wo ihr drüber nachdenkt, wo ihr vielleicht betet, wo ihr eure Entscheidungen irgendwie aus dem Glauben rauszieht. Für andere von euch ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend, aber trotzdem spielt es irgendwie eine Rolle, mal mehr oder mal weniger ist das was, was euch beschäftigt. Und für einige von euch ist es vielleicht auch ganz neu. Ja, und ihr schaut euch das heute Abend so ein bisschen an, ihr seid vielleicht zum ersten Mal in einem Gottesdienst, aber das Thema Glauben ist für alle von uns auch irgendwie ein Thema, weil sonst wären wir nicht hier. Das heißt, Glaube und Stadt, Stadt und Glaube. Und die große Frage, die wir uns jetzt dieses Jahr immer wieder anschauen und über die wir gemeinsam nachdenken wollen, ist die Frage, wie kriegen wir diese zwei Dinge denn jetzt zusammen? Wie kriegen wir diese zwei Dinge denn jetzt zusammen? Denn ehrlich gesagt, so auf den ersten Blick sind das doch auch zwei Dinge, die wirklich unterschiedlich sind. Und die sich reiben, die sich widersprechen, die so ein bisschen auch ein Problemfeld aufmachen, oder nicht? Also auf den ersten Blick zumindest könnte man doch mal ganz ehrlich sagen, Berlin ist jetzt nicht der beste Platz, um Glauben auszuleben, oder? Also eigentlich eher das Gegenteil. Berlin ist ein ziemlich schwerer Ort, den Glauben auszuleben. Eine britische Tageszeitung hat vor ein paar Jahren Berlin mal betitelt mit den Worten »The Atheist Capital of Europe«. Ja, die Hauptstadt des Atheismus in Europa. Und damit haben Sie, glaube ich, schon ein bisschen recht. Ja? Also ich finde, wenn man hier in Berlin auf einer Party oder irgendwie im Gespräch das Thema Glauben hochbringt, dann erntet man hier doch oft genug so diesen Ernsthaft-Blick. Ja? Also ernsthaft, du glaubst das jetzt wirklich und ernsthaft, du gehst wirklich in Gottesdienst? Viele meiner Freunde, die inzwischen Freunde geworden sind, haben am Anfang erst mal zu mir gesagt, du bist Pastor, ja, das ist völlig absurd. Ja, wer kommt bei dir wieder in Gottesdienst? Da kommt doch keiner mehr in Gottesdienst. Und damit haben sie recht. Ja, also ich habe mir noch mal so ein bisschen die Statistiken angeschaut und das mal im Kopf zusammengerechnet. Und in Friedrichshain wohnen 120.000 Menschen. Und man kann so grob schätzen, dass vielleicht 500 bis 700, wenn man groß denken will, 500 bis 700 Leute gehen in Gottesdienst in Friedrichshain am Sonntag. Ja. Das sind also 0, irgendwas Prozent, ja, die an einem Sonntag den christlichen Glauben entweder halt kennenlernen in einem Gottesdienst oder ihn ausleben in einem Gottesdienst. Ist euch bewusst, was für Exoten ihr seid? Ja, muss man mal so ein bisschen in den Raum stellen. Stadt und Glaube, Berlin und Glaube, das passt erstmal nicht so recht zusammen. Und ich finde eigentlich auch umgekehrt. Ja, Glaube und Stadt, auch das passt doch erstmal auf den ersten Blick zumindest oft nicht so gut zusammen. Weil im Glauben, da geht es ja um Stille. Ja, und da geht es um Hören auf Gott. Und da geht es um Meditation und so, einfach mal tiefere Gedanken zu haben. Und das ist schwierig in der Stadt. Ja, wir sind, die meisten von uns sind einfach gestresst. Wir sind Großstädter, ja, ist immer was los, wir haben immer was zu tun. Und dann will man mal 5 Minuten meditieren und dann hat der Nachbar wieder Techno laufen. Ja, wie soll ich jetzt mal noch zur Ruhe kommen? Es ist unmöglich, in der Stadt irgendwie Glauben auszuleben. Und es ist ja sogar so, dass dann so die Themen, die man so im Glauben hat, die Prioritäten, die man vielleicht auch setzen will, die Überzeugungen, die man teilweise hat, die sind so anders oft auch als das, was so die Leute um uns herum in der Stadt glauben und leben, dass es einfach extrem schwierig ist. Das manchmal auch überhaupt zu sagen. Ja, darüber zu reden und das dann auch umzusetzen. Auf den ersten Augenblick hat man den Eindruck, naja, also Berlin, die Stadt allgemein, ist nicht der beste Ort, um Glauben zu leben. Das heißt, ich finde, diese Frage ist berechtigt und sie ist sehr wichtig und sie beschäftigt mich immer wieder. Wie kriegen wir die zwei Sachen zusammen? Glaube und Stadt. Stadt und Glaube. Denn hier ist der Punkt. Ich finde, sie gehören zusammen. Ich finde, sie brauchen sich sogar gegenseitig ganz, ganz unbedingt. Sonst erleidet eins der beiden Schlagseite, darauf kommen wir gleich. Aber das ist eine Herausforderung. Und deswegen werden wir uns das Jahr über immer und immer wieder auch genau mit dieser Frage beschäftigen. Und wir fangen jetzt heute sozusagen mal an und in den nächsten Wochen machen wir da weiter, dass wir einfach mal so ein erstes Schlaglicht auf diese Fragestellung werfen. Und zwar machen wir das, indem wir uns die ersten 2 Kapitel aus dem 1. Petrusbrief anschauen werden. Ich glaube, das ist ein Text, der wirklich viel zu sagen hat, genau zu dieser Frage. Einmal ganz kurz zum Kontext. 1. Petrusbrief ist geschrieben worden von Petrus, ja, dem wahrscheinlich bekanntesten Jünger von Jesus. Man datiert den Brief so auf die Zeit 60 bis 65 nach Christus. Und zu der Zeit, kann man das mal so platt formulieren vielleicht, war Petrus einer von uns. Ja, also er lebte in Rom. Das war damals die größte und einflussreichste Stadt der damaligen Zeit, also wie Berlin heute so ein bisschen. Ja. Also Petrus war auch Großstädter. Ja. Er schreibt aus einem Großstadtkontext und er schreibt diesen Brief jetzt an Leute, die in kleineren Städten wohnen, in diesen Provinzen, die da aufgezählt sind und die jetzt aber diesen Gegensatz zwischen Glaube und Stadt sozusagen noch viel schärfer erlebt haben, als wir ihn oft erleben. Wir kommen da im Laufe der Serie darauf, ich werde das heute nicht weiter auspacken, warum. Aber das heißt, ich glaube, dieser Brief ist für uns interessant. Ja, und wir können davon Sachen rausziehen, wir können davon Sachen lernen, genau für diese Frage. Und ich will mich jetzt heute so zum Beginn und zum Reindenken so ein bisschen in dieses Thema einfach mal nur auf ein Wort beschränken. Ja, ein Wort aus diesen ersten 2 Versen, wo Petrus mit diesem Wort so einen Gedanken einführt. Einen Gedanken, den er dann immer wieder aufgreift, den er auspackt, in den er weiter reingeht. Und zwar bezeichnet er die Christen und Christinnen hier auf eine ganz, ganz, ganz bestimmte Art und Weise. Er gibt ihnen so eine Sicht auf sich selbst. Er gibt ihnen ein Verständnis von sich selbst. Das, glaube ich, extrem hilfreich ist, wenn wir so über diese Dynamik von Glaube und Stadt nachdenken. Und das will ich mir gerne mit euch anschauen. Zunächst mal, was diese Sicht ist, dann wie sie sich praktisch auswirkt und schließlich, wie wir dem so ein Stück weit zumindest mal entsprechen können. Zunächst mal, was diese Sicht ist. Und zwar findet man das direkt hier eigentlich in Vers 1. Ja, da adressiert Petrus diese Leute, indem er sagt, ihr lebt als Fremde in der Zerstreuung. Ihr lebt als Fremde in der Zerstreuung. Und das sind zwei sehr, sehr interessante Begriffe, die ihr da jetzt verwendet. Also zunächst mal sagt ihr lebt in der Zerstreuung. Das ist das griechische Wort Diaspora. Ja, das wurde eigentlich normalerweise verwendet für die Juden, die im Exil lebten, also die außerhalb von ihrem Heimatland angesiedelt waren. Und Petrus sagt jetzt zu Leuten, die keine Juden sind, er sagt zu ihnen, bei euch ist eigentlich genau das Gleiche. Ja, ihr lebt im Exil, ihr lebt nicht zu Hause, ihr seid nicht zu Hause, sondern ihr lebt irgendwie in der Fremde. Und dann kombiniert er das jetzt mit diesem zweiten Wort, das noch viel spannender ist, und zwar sagt er eben, ihr seid als Fremde in diesem Exil. Und dieses Fremde, das ist jetzt ein sehr, sehr interessantes Wort. Also fremd im Deutschen, das ist so ein bisschen, naja, das kann irgendwie alles heißen. Wenn man das mal ganz, ganz, ganz genau übersetzen wollte, in den heutigen Berliner Kontext, dann sagt er eigentlich, ihr seid Angehörige eines anderen Staates mit permanentem Aufenthaltstitel. Ja, oder mit permanentem Visum. Das wäre das politisch Korrekte und wie das heutzutage in Deutschland heißt, Angehörige eines anderen Staates mit permanentem Aufenthaltstitel. Ich weiß, das klingt ein bisschen krass, aber was das einfach im Wesentlichen ist, ist das, was inzwischen viele Leute in Berlin eigentlich haben, das ist genau der Status zum Beispiel von meiner Frau. Ja, die ist genau das, die ist Angehörige eines anderen Staates mit permanentem Aufenthaltstitel. Einige der Geflüchteten, die gekommen sind, haben inzwischen diesen Status, kriegen ihn hoffentlich alle noch. Aber was das im Wesentlichen heißt, ist, dass diese Menschen Angehörige eines anderen Staats sind, aber eben hier wohnen. Ja, und zwar dauerhaft hier wohnen. Nicht zu Besuch sind, sondern tatsächlich hier dauerhaft bleiben werden. Im Englischen ist das der Begriff viel schöner. Da heißt dieser Status Resident Alien. Resident Alien. Und das bringt genau diese beiden Seiten zum Ausdruck, die halt in diesem Status drinstecken. Ja? Also auf der einen Seite ist es Resident, ja, die Leute wohnen hier, die sind Teil der Gesellschaft, die zahlen Steuern, die haben eine Wohnung hoffentlich, sie sprechen die Sprache oder zumindest sind sie dabei, sie zu lernen, sie haben immer mehr soziale Kontakte, Freundinnen und Freunde hier, das heißt, sie gehören dazu. Die Leute sind keine Touristen. Ja, die jetzt hier mit der Kamera vom Brandenburger Tor zum Berghain laufen, alles einmal abfotografieren und sich sonst überhaupt nicht interessieren, was hier passiert, sondern sie wohnen hier. Das ist auch ihre Stadt. Sie sind Residents, sie sind Bewohner, aber sie sind eben auch Aliens. Ja, also Fremde, wenn man das wörtlich übersetzt. Sie haben eben ihre Staatsangehörigkeit nicht aufgegeben. Sie sind immer noch, in meinem Fall meiner Frau, Amerikanerin oder Iraner oder was auch immer. Ja, sie sind nicht komplett assimiliert. Und das sieht man dann an ganz vielen verschiedenen Stellen, wenn man solchen Resident Aliens begegnet. Die sind nämlich immer auch so ein bisschen anders. Ja, die haben so ein bisschen eigene Werte, die haben eigene Bräuche. Die machen sie immer noch, die geben sie nicht auf. Also bei uns zum Beispiel bedeutet das ganz konkret, dass wir immer am letzten Donnerstag letzten Donnerstag im November jedes Jahr packen wir einen riesengroßen Turkey, einen Truthahn, in den Ofen, lassen den mal schön 8 Stunden roasten und dann essen wir den zu Thanksgiving. Ja? Und dann, sobald das vorbei ist, wird auch direkt der Weihnachtsbaum direkt in unser Wohnzimmer reingestellt. Ja, also ab Anfang Dezember haben wir einen Weihnachtsbaum, es ist komplett Weihnachten bei uns, den ganzen Dezember über. Naja, das ist eben so ein amerikanischer Brauch. Ja? Und einige von euch lachen darüber. Shannon lacht auch manchmal über einige von euch. Es sind Resident Aliens. Ja, die Leute sind auch irgendwie anders sozusagen aus unserer Perspektive. Sie fallen ein bisschen raus, sie stehen quer in der Landschaft. Und sie haben natürlich auch nicht alle Privilegien, die deutsche Staatsangehörige hier jetzt haben. Ja, sie können zum Beispiel nicht wählen. Sie haben nur ein Visum. Es wird irgendwie erwartet, dass sie vielleicht doch irgendwann mal wieder gehen. Und das ist jetzt also das Wort, das Petrus verwendet, um die Christinnen und Christen zu beschreiben. Er sagt, das seid ihr. Resident Aliens. Ja. Ihr seid Bewohner, ihr seid keine Touristen, ihr seid hoffentlich mittendrin, ihr seid engagiert, ihr seid dabei, ihr gehört dazu. Und trotzdem seid ihr auch so ein bisschen fremd. Euer eigentliches Zuhause, das ist nochmal woanders, mit allem, was dazugehört. Ja, das heißt, ihr steht wahrscheinlich auch immer so ein bisschen quer in der Landschaft. Das ist, wer ihr seid. Resident Aliens. Und das macht jetzt natürlich ganz viele Fragen auf. Ja, also wenn das jetzt nicht hier unser Zuhause ist, wo ist dann unser Zuhause? Die Frage machen wir nächsten Sonntag auf. Dann, was macht uns genau jetzt anders? Ja, also wo ist jetzt genau der Unterschied? Riesenthema, komplexes Thema. Wie gehen wir damit um? Ja, auch das ist irgendwie so eine Frage, die sofort im Raum steht. Aber für den Moment will ich einfach mal euch die Frage stellen, erleben wir das so? Spüren wir das manchmal? Spüren wir manchmal, dass wir dazugehören und doch anders sind? Denn wenn wir es nicht spüren, dann würde Petrus sagen, dann macht ihr was falsch. Dann macht ihr was falsch, dann ist da was schiefgelaufen. Denn eigentlich ist das, wozu ihr berufen seid, Resident Aliens zu sein. Dabei zu sein und doch eben auch anders zu sein. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt. Wie sich das praktisch auswirkt. Denn wenn man sich das jetzt mal so anschaut, dann ist es ja interessant, dass Petrus mit diesem Wort jetzt sowohl den Status beschreibt, also was die Leute in seinen Augen sind, aber gleichzeitig gibt er ihnen natürlich auch so eine Art Anleitung, ja, wie sie jetzt mit diesem Status auch gut umgehen können. Und interessanterweise ist das jetzt eine andere Anleitung als das, was wir wahrscheinlich erwarten würden, oder nicht? Denn es geht jetzt nicht nur uns so, als Christinnen und Christen so, dass wir uns vielleicht dazugehörig fühlen und doch auch fremd fühlen. Das geht ganz vielen Leuten in Berlin so, sind wir überhaupt nicht die Einzigen. Ja, also es geht zum Beispiel den tatsächlichen Staatsangehörigen von einem anderen Staat mit permanentem Aufenthaltstitel so, dass sie sich manchmal zugehörig fühlen, manchmal nicht. Es gibt andere Minderheiten, ganz viele in Berlin, die sich manchmal zugehörig fühlen, manchmal nicht. Ich habe einen Kommentar gelesen zu dem Text, der von einem Afroamerikaner geschrieben wurde, der gesagt hat, das ist genau meine Geschichte, ja, als Amerikaner geboren und trotzdem fühle ich mich manchmal zugehörig, manchmal nicht. Das heißt, das geht ganz vielen Menschen so. Und immer wenn es Menschen jetzt so geht, die irgendwie gleich sind, aber irgendwie auch anders sind, dann gibt es eigentlich jetzt immer so zwei Optionen, die sich uns aufdrängen. Ja, also zwei Arten, wie wir das Problem gerne lösen wollen. Die eine Variante ist, dass wir so alle Gleichgesinnten zusammensammeln. Ja, also wir sammeln alle, die jetzt auch anders sind, die auch sind wie wir, die Christen sind oder die Expats sind oder die, keine Ahnung, eine andere sexuelle Orientierung haben. Und dann kuscheln wir uns einfach ganz eng aneinander. Ja, und wir sagen, wie gerne wir uns doch haben und wie gut wir doch sind. Und dass die anderen, die so komisch sind, die sind alle blöd. Ja, also wir schaffen so eine kleine, heile Welt, könnte man sagen. Eine kleine, heile Welt, wo es okay ist, wo die anderen blöd sind und wir sind gut. Wir bleiben sozusagen unter uns, in unserer kleinen Kuschelgruppe. Die Expats bleiben mit den Expats und die Christen bleiben nur mit den Christen. Das ist so eine Variante, die man unheimlich gerne geht. Die andere Variante, die man auch gerne geht, ist, dass wir nach draußen gehen sozusagen. Dass wir mitten reingehen in unseren Kontext und uns jetzt versuchen, möglichst gut anzupassen. Das heißt, wir machen einfach alles, was die anderen auch machen, nur damit wir nicht auffallen, damit wir irgendwie damit klarkommen, irgendwie genau aussehen wie alle anderen. Das heißt, wir verbergen so ein bisschen, wer wir eigentlich sind und was uns wichtig ist, einfach damit wir uns zugehörig fühlen können, damit wir angenommen sind irgendwie, dass wir halt auch Teil der Gesellschaft sind. Das sind die beiden Pole, glaube ich, die für jede Menschengruppe, die in dieser Situation sich befindet, immer irgendwie da ist, immer irgendwie attraktiv ist. Ich kann mich aufgeben und in der Umgebung mitschwimmen oder ich kann mich zurückziehen und einfach für mich bleiben in meiner kleinen Welt. Und ich finde gerade in Berlin, gerade so, wenn man Christ sein will, dann fallen wir doch ehrlich gesagt immer genau auf einer von diesen beiden Seiten vom Pferd, oder nicht? Also ich habe zumindest bei mir selber so ein bisschen das letzte Jahr analysiert. Und ich hatte so den Eindruck, ich falle genau immer auf eine der beiden Seiten vom Pferd. Entweder bin ich auf dem Anpassungstrip, ja, die Stadt hat so ein bisschen mein Leben übernommen und dann lebe ich einfach so den Trott, den alle anderen Menschen um mich auch herum leben, den so die Stadt ein bisschen vorgibt. Das heißt, es geht in meinem Leben um Karriere, es geht um Erfolg, es geht um Genuss, es geht um Liebe. Ja, und dem gehe ich so nach, wie alle anderen eben auch, bin so mittendrin Teil davon. Gott verliere ich dabei so ein bisschen aus dem Blickfeld, den hole ich mir, wenn ich eine Krise habe. Ja, aber sonst ist er irgendwie so ein bisschen am Rande, so wirklich ihn suchen, mich von ihm prägen lassen, das kommt eher weniger vor, weil ich bin einfach mit im Flow. Ja. Ich will mit dazugehören, ich will gleich sein, ich will nicht auffallen, ich will sein wie alle anderen. Ich habe solche Phasen und dann habe ich aber auch genau das Gegenteil, ja, wo so ein bisschen der Glaube mein Leben übernimmt, aber jetzt nicht auf eine gute Art. sondern eher so auf die Art, dass er mich aus der Stadt rauszieht, dass ich mir so eine eigene kleine christliche Welt aufmache. Und dann höre ich nur noch Predigten und christliche Podcasts und was auch immer. Ja. Und dann hänge ich am besten nur noch mit Christinnen und Christen ab, weil das ist so schön, wir glauben ja das Gleiche. Und dann schaffe ich mir so eine kleine heile Welt, in der es eigentlich völlig egal ist, wie es der Rest der Stadt geht. Hauptsache, ich habe meine stille Zeit gemacht, weil dann ist alles in Ordnung. Rückzug oder Anpassung? Nur gleich sein oder nur anders sein? Ich glaube, das sind genau die beiden Pole, zwischen denen wir immer hin und her hüpfen. Und das Interessante ist jetzt, dass Petrus allein mit dem Wort, das er hier verwendet und mit dem, was er weiter entpacken wird in diesem Brief, zu uns sagen will, keine dieser beiden Optionen sind gut. Keine dieser beiden Optionen sind gut. Weder für dich, noch für deinen Glauben, noch für dein Umfeld. Keine dieser beiden Optionen sind gut. Wozu er uns eigentlich herausfordert, ist, dass er sagt, wir brauchen einen dritten Weg. Wir sollten uns nicht zurückziehen, wir sollten uns nicht anpassen, sondern wir sollten sozusagen beides machen. Wir sollten mittendrin sein und doch anders sein. Wir sollten Teil von der Stadt sein und doch auch ganz tief in unserem Glauben verwurzelt sein. Alles andere, sagt er, ist irgendwie nicht hilfreich. Und ich habe dem dann mal so ein bisschen, bin dem so ein bisschen auf den Grund gegangen, habe dem ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich hatte den Eindruck, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat er eigentlich recht mit dieser Aussage. Denn angenommen, wir machen so diesen einen Weg. Ja, wir gehen einfach mit, was die Stadt uns so vorgibt, wir passen uns dem an und vernachlässigen unseren Glauben, schieben den so ein bisschen auf die Seite. Was passiert denn dann, wenn wir das machen? Was ist denn das Ergebnis? Naja, ich würde sagen, das Ergebnis ist, dass wir schlicht diese Kraft verlieren, die der Glaube eigentlich für uns hat. Ja, eine Kraft, die wir eigentlich unglaublich brauchen in unserem Stadtalltag. So eine große Kraft und wir verlieren sie, einfach weil wir uns anpassen. Also ich finde, das ist ja nirgendwo sonst auf der Welt so krass, der Leistungsdruck, der in Städten herrscht. Ja, wir alle spüren permanent Druck. In unseren Jobs, in unserer Freizeitgestaltung, in unserem Liebesleben, da ist immer überall Druck, ja, dass wir was erreichen, dass wir was erleben. Und das hat uns permanent im Griff. Ja, wir sind da immer irgendwie angespannt. Und so hecheln wir dem wahrscheinlich immer auch so ein bisschen hinterher, weil das halt alle so machen, machen wir es auch so. Und wundern uns dann, dass wir permanent gestresst sind, dass wir überfordert sind, dass wir unzufrieden sind. Die Stadt macht uns leer, weil wir ihr so nachgehen, ja. Das heißt, was wir als Stadtmenschen eigentlich unbedingt brauchen, hat Petrus völlig recht, ist eigentlich so eine tiefe Erfahrung, vor Gott zu stehen. Vor Gott zu stehen. Und zu spüren, dass sich Sachen sortieren. Dass Aufgaben und Anforderungen kleiner werden. So diese Ruhe im Chaos. Diese Kraft in schweren Zeiten. Wir brauchen das unbedingt. Ansonsten macht uns die Stadt völlig leer. Saugt uns aus. Das heißt, unser Stadtalltag braucht den Glauben unbedingt. Ja. Stadtalltag ohne Glaube, das ist nicht gut. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, auch die Stadt braucht unseren Glauben. Auch die Stadt ist ohne den Glauben irgendwie nicht so gut. Das ist jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel, bin ich mir bewusst. Aber einfach, um den Horizont aufzumachen. Es ist immer wieder schockierend, mal darüber nachzudenken, wozu sich die Kirche hat mitreißen lassen. In welche Dinge sich die Kirche hat mitverwickeln lassen, die menschenverachtend und falsch waren. Also ein ganz krasses Beispiel dafür ist die Rolle der deutschen Christen im Dritten Reich. Ja, es ist unfassbar, was die Kirche unterstützt hat und mitgemacht hat. Warum? Ja, weil sie sich einfach völlig angepasst hat. Ja, alles, was die Kultur vorgegeben hat, hat die Kirche einfach nachgebetet. Sie hat ihre eigene Identität verloren. Und damit genau das verloren, was sie eigentlich auszeichnen könnte, was uns auszeichnen könnte. So eine prophetische Stimme. So ein notwendiges Korrektiv, auch mal von außen kritisch auf was draufzuschauen. Das heißt, der Stadt geht es nicht gut, wenn da auch nicht mal eine prophetische Stimme ist, die eben einen zweiten Pol hat, die sich nicht nur anpasst und alles mitmacht. Aber wenn wir den Anker nicht haben, verlieren wir uns eben auch. In Tagesmeinungen, in Individualismus, Kapitalismus oder sonstigem Ismus, der gerade am Start ist. Und wir schaffen es nicht mehr, diese liebevolle und kritische Stimme auch mal zu erheben. In unseren Freundeskreisen, in unserer Stadt, an unserem Arbeitsplatz. Das heißt, ich würde sagen, Anpassung ist keine Option. Ja. Stadtalltag ohne Glauben, das tut uns nicht gut. Stadt ohne Glauben ist auch irgendwie nicht gut. Aber andersrum ist es natürlich genauso wahr. Ja, Glauben ohne Stadt, das tut uns auch nicht gut. Denn wenn wir das machen, dann haben wir ja keine Freundinnen und Freunde mehr, die nicht glauben, die uns mal hinterfragen, die uns mal herausfordern, die uns bereichern mit ihren Sichten, mit ihren ganz wertvollen Aspekten, die sie einbringen. Wir sehen unsere eigenen blinden Flecken nicht mehr. Ja? Wir sind nur noch im eigenen kleinen Kreis. Und dann vertiefen wir irgendwelche Glaubensweisheiten, wir haben ganz viele Gebetszeiten, wir fühlen uns extrem geistlich, extrem gottnahe. Aber eigentlich drehen wir uns dann nur noch um uns selbst, oder nicht? Es geht nur noch um meinen Glauben. Bin ich gewachsen? Habe ich mehr von Gott erlebt? Bin ich irgendwie noch geistlicher geworden? Es geht nur noch um mich selbst. Dabei sagt Jesus doch, wir sollen Salz und Licht sein. Ja, nach draußen gehen, einen Unterschied machen. Wo findet das noch statt, wenn ich nur noch mit mir selbst und meinen christlichen Freunden unterwegs bin? Glauben ohne Stadt, das tut auch nicht gut. Das ist auch keine Lösung. Das heißt, ich würde sagen, Petrus hat recht. Die beiden Sachen brauchen sich unbedingt. Stadt und Glaube, Glaube und Stadt. Wir brauchen so einen dritten Weg sozusagen, mit dieser Spannung umzugehen. Und zwar, indem wir wirklich verwurzelt sind in unserem Glauben, daraus Kraft ziehen, daraus auch mal eine andere Perspektive ziehen und trotzdem aber mittendrin sind in unserem Stadtkontext. Resident Aliens, ja, Bewohner und gleichzeitig Fremder zu sein. Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt. Wie wir das erreichen können. Ganz kurz. Denn das ist ja eine riesige Spannung jetzt. Ja, also ein Thema, das wir uns ein ganzes Jahr lang vornehmen werden, werde ich jetzt nicht in einem 5 Minuten versuchen, irgendwie zu beantworten. Aber trotzdem, was kann uns sozusagen helfen, ein bisschen zumindest an die Sache ranzugehen, uns da ranzutrauen, uns in diese Spannung reinzutrauen? Und ich habe, glaube ich, eine Sache in diesem Text gefunden, die uns tatsächlich helfen kann. Und zwar ist es ja interessant, dass Petrus die Leute jetzt nicht nur als Fremde bezeichnet. Ja, das ist eine Bezeichnung, wie er sie anspricht, aber er hat noch eine zweite Art, in der er sie anspricht. Und zwar ist das im gleichen Satz, er nennt sie als die von Gott Erwählten. Das ist auch, wer ihr seid. Ja, ihr seid die von Gott Erwählten. Und das macht jetzt natürlich erstmal ein riesiges Thema auf. Ja, Erwählung, wow, freier Wille, können wir jetzt die nächsten 15 Stunden diskutieren und werden nicht fertig. Ich würde das jetzt aber gerne ganz einfach mal herunterbrechen. Weil es ist doch interessant, dass er nicht sagt, ihr seid die, die Gott gewählt haben. Ja, also er verwendet keine aktive Formulierung. Nicht ihr seid die, die Gott gewählt haben, die so geistlich sind, die so tolle Christen sind. Ihr habt das alles gemacht, ihr seid toll. Sondern er sagt, ihr seid die von Gott Erwählten. Das ist passiv. Ja, sie haben eigentlich nichts dazu beigetragen. Sie haben nichts geleistet. Das ist, wer sie sind. Ihnen wurde einfach was geschenkt, könnte man sagen. Und es gibt eine schöne Stelle, die dieses Prinzip noch mal ein bisschen deutlicher macht. Und zwar ist das in 5. Mose 7, da sagt Gott zu seinem Volk, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr die Größten und Beeindruckendsten wart, sondern ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Und man fragt sich in dem Moment so ein bisschen, ja, also was jetzt, wie jetzt, also was ist das für eine Begründung? Ja, das ist doch irgendwie so ein Zirkelschluss so ein bisschen, erwählt, weil ich liebe dich, weil ich erwählt habe. Also wo ist jetzt irgendwie der Sinn? Aber der Punkt ist einfach, ich glaube, genau so funktioniert eben echte Liebe. Das ist was, was ich auf Hochzeiten schon des Öfteren als Beispiel verwendet habe, deswegen kennen es vielleicht einige von euch. Aber ich finde, es gibt in jeder Beziehung, gibt es implizit oder explizit an einer Stelle mindestens den Punkt, an dem einer der Partner auf den anderen zugeht und sagt, Schatz, liebst du mich? Und die Antwort ist natürlich immer ja, ja, also insbesondere wenn Leute heiraten wollen, dann ist es ja, bitte, ja. Das Interessante ist aber, dass die Fragerei da nicht vorbei ist, sondern eigentlich kommt eine zweite Frage, implizit oder explizit, und diese Frage lautet, Schatz, warum liebst du mich? Und man ist an der Stelle doch so ein bisschen versucht, jetzt Eigenschaften aufzuzählen. Ja, also ich liebe dich, weil du so intelligent bist. Ich liebe dich, weil du mich zum Lachen bringst. Ich liebe dich, weil du so gut aussiehst. Ich liebe dich, weil ich mir so gut vorkomme neben dir. Ja. Und der Punkt ist jetzt aber so ein bisschen, so schön das ist, das zu hören, dass jemand meine schönen Eigenschaften entdeckt hat. So schwierig ist es auch, das zu hören. Weil natürlich damit plötzlich so eine Angst erwacht. Was ist denn, wenn ich das nicht mehr bin? Was ist denn, wenn ich nicht mehr so gut aussehe? Was ist denn, wenn ich dich nicht mehr zum Lachen bringe? Was ist dann? Das heißt, so schön es ist zu hören, ich liebe dich, weil du so lustig bist. Nach was wir uns eigentlich sehnen, ist, dass jemand zu uns sagt, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Einfach so. Ich habe dich erwählt. Du bist meins. Ich habe mich festgelegt. Meine Liebe wird für immer für dich da sein. Keine Bedingungen, keine Begründung. Ich habe dich erwählt. Das ist Gnade. Das kannst du dir sicher sein. Ändert sich nicht. Petrus sagt, genau das ist, wer wir sind. Wir sind die Erwählten. Wir sind die Geliebten. Daran ändert sich nichts mehr. Daran können wir uns festhalten. Ja. Und ich würde sagen, genau das gibt uns sozusagen diese Kraft, in diese Spannung reinzugehen. Weder in das eine noch das andere Extrem abzurutschen, sondern es auszuhalten, dass wir manchmal gleich und manchmal anders sind. Dass wir dazugehören und doch auch mal quer in der Landschaft stehen. Weil unsere tiefste Identität ist, wir sind die Erwählten. Das ist großartig. Das ändert sich nicht. Und genau das feiern wir jetzt dann auch gleich im Abendmahl. Im Abendmahl kriegen wir genau das zugesprochen. Im Brot und Wein oder Traubensaft wird uns zugesprochen, Jesus wurde auch zum Fremden, zum Resident Alien. Ja. Er hat sich auch von seinem Zuhause aufgemacht in ein fremdes Land. Warum? Weil er uns so liebt. Und er hat seine Liebe für uns am Kreuz bewiesen. Und im Traubensaft, Wein und Brot wird uns das neu zugesprochen. Wir sind die von ihm Geliebten. Deswegen können wir Resident Aliens sein. Nächste Woche geht es dann da weiter.